Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Sie haben das Konzert Blick nach Armenien genannt. Nun ist es für jemanden, der gar keine Ahnung hat von armenischer Musik, vielleicht, ja, es klingt exotisch, aufregend, und den Säbeltanz kennen doch die meisten Menschen, ohne vielleicht zu wissen, woher es wirklich kommt. Aber wenn man ein bisschen weiß, dann ist doch die Auswahl total schwer. Was spiele ich, wenn ich einen Blick nach Armenien werfen will? Es ist eine der ältesten christlichen Musikkulturen.
Ja, in der Tat, es ist eine der ältesten Musik- und nicht nur Musikkulturen. Das ist eine der ältesten Nationen überhaupt mit wirklich tausendjähriger Geschichte. Und es war nicht einfach, tatsächlich die Endauswahl zu treffen, weil es sehr, sehr viel Musik gibt. Es gibt sehr viele Komponisten noch aus der frühen sowjetischen Epoche, dann natürlich zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war eine sehr ergiebige und sehr produktive Generation gewesen der armenischen sowjetischen Komponisten. Natürlich hat Khatchaturian, das ist so eine Art wie Übervaterfigur, ne? So. Er hat einen sehr, sehr großen, enormen Einfluss gehabt auf die Generation unmittelbar nach ihm. Viele haben ja bei ihm auch studiert. Ja, zum Beispiel einer der Komponisten, den wir heute spielen, das war sein Schüler gewesen. Und Khatchaturian hat mit seiner Stilistik auch, mit seiner Kunst der Orchestrierung, der Instrumentation, hatte das auch nachhaltig, ja, viele beeinflusst damals. Man sprach übrigens in der Sowjetzeit von dieser Triade: Schostakowitsch, Prokofjew, Khatchaturian. Ja, diese drei Namen nannte man, und die waren auch sehr, vor allem Schostakowitsch und Khatchaturian, sehr nah zusammen. Das war eben, ja, heute würde man sagen, Freundeskreis sozusagen. Ja.
Es gibt dieses Bild, wo sie alle drei im Auto sitzen, aber das ist aus der Zeit, wo es sehr schwer war.
Ja.
Und Khatchaturian hatte es nicht ganz so schwer wie Schostakowitsch und Prokofjew, aber Probleme hatte er auch. Aber er war, glaube ich, vom Typ her jemand, der immer sehr diplomatisch vorgegangen.
Richtig, es ist in der Tat so, es gibt dieses legendäre Foto, es gibt sogar noch ein anderes Foto, wo man die alle sieht. Das ist schon was ganz Fantastisches. Ich hab diese Bilder so oft und so lange angeschaut. Er war aber von der Art, ja, deutlich, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen harmoniebedürftig, aber es war jemand, der Ecken und Kanten vermied, sagen wir so, der Konfrontation auch vermied. Er war tatsächlich diplomatischer, er war wirklich in seiner Kunst, und er wollte nicht, ja, ein frontal mit der Macht so einen Zusammenstoß haben, weil es sowieso klar war natürlich, wer da am längeren Hebel sitzt. Und Khatchaturian war in dieser Hinsicht, deswegen hat er nicht so schwer gehabt wie seine Zeit Schostakowitsch. Man muss auch gerechtigkeitshalber sagen, das war bei Schostakowitsch ja nicht jahrzehntelang so, sondern er war dann auch irgendwann derart etabliert und so unantastbar geworden. Und auch die politische, natürlich, das politische Großwetter, sozusagen die Großwetterlage in der Sowjetunion, änderte sich ja auch immer wieder. All diese Faktoren brachten dazu, dass Schostakowitsch irgendwann einfach wirklich so eine Figur war, die tatsächlich diesen Unantastbarkeitsstatus hatte. Aber jetzt zurück zu den armenischen Komponisten. Es gibt, wie gesagt, sehr viele. Und sehr viele übrigens für große symphonische Besetzung, ne? Also viele sowjetische Komponisten, armenische sowjetische Komponisten, schrieben wahnsinnig gerne für gigantische Orchester, und es gibt sehr viele effektvolle und tatsächlich inhaltsreiche Stücke, ja, die tatsächlich eine Substanz haben, musikalische Substanz, emotionale, mentale. Und deshalb war es wirklich nicht einfach. Und die Auswahl jetzt für Khatchaturian, das war nicht gleich von Anfang an so. Ich bin dann letztendlich doch bei dieser großen Suite, wir haben das große Retrospektive genannt, das ist praktisch wie eine Riesensuite aus Maskerade, aus Spartakus-Suiten und Gaianae-Suiten. Gut, die Gaianae und Spartakus sind ja sehr, sehr große, mit sehr vielen Sätzen-Suiten. Diese Auswahl war auch nicht ganz leicht zu treffen, und ich habe gerade bei Gaine habe ich sehr darauf geachtet, dass sehr laute, sehr extrovertierte, nach außen gerichtete, effektvolle Stücke unbedingt sich abwechseln mit sehr intimen, mit sehr kammermusikalischen, mit sehr innigen Stücken. Das war dramaturgisch für mich sehr wichtig. Auch natürlich, was die Pegel betrifft. Ne? Dass nach einer sehr lauten Fanfare beispielsweise sofort geht es über dann in so ein inniges Adagio, wirklich mit zartesten Emotionen und so weiter und so fort. Also bei Gainé stand das für mich auch sehr im Vordergrund. Gut, bei Mascarade musste ich da nicht überlegen. Diese 5 Sätze sind tatsächlich so auch in dieser Suite-Reihenfolge. Wie geschrieben, und die 3 Sätze aus Spartacus mag ich sehr, sehr, sehr. Und habe ich aber am Ende genau diese 3 Sätze ausgesucht. Und das ist, glaube ich, auch nach einer Stunde, das ist eine ziemlich genau einstündige Suite geworden oder Retrospektive, ist es eigentlich so ein würdiger Schluss. Dann war für uns gesetzt von Anfang an, dass wir ein Auftragswerk machen, und zwar Duduk. Duduk, dieses ganz außergewöhnliche, dieses wunderbare armenische Instrument, was ich persönlich sehr, sehr liebe, diesen Klang, die Farbe und die Stimmung, die das transportiert, das Instrument. Duduk sollte unbedingt sozusagen als Soloinstrument im Programm sein. Auch wenn es unzählige armenische fantastische Virtuosen gibt mit auf Geige, Cello, Klavier und so weiter. Aber es ging eben um Duduk, und da haben wir dieses Auftragswerk erteilt, einem der heute angesehensten, wirklich erfolgreichsten, produktivsten Komponisten der jetzigen Generation, der aktuellen Generation. Ich mag seine Musik sehr. Es ist ein auch intellektueller Typ. Es ist ein wunderbarer Künstler, Künstlernatur, Vaches Arafian. Also heute ist die Premiere seines Auftragsstückes. Und den Beginn macht ein sogar in Armenien relativ unbekanntes Stück, nämlich 3 Sätze aus der Suite zum Ballett Marmar von Edgar Hovhannissian. Das ist Khatchatryans praktisch Nachfolgegeneration. Er hat bei ihm auch studiert. Unter anderem ist natürlich von ihm sehr beeinflusst. Es gibt dort Passagen, bei denen man, wenn man in die Partitur schaut, einfach nur schon das Partiturbild sieht und die Struktur, die horizontale, die vertikale, die thematischen Einfälle, die Entwicklung, die Instrumentierung, könnte man meinen, dass hätte auch Khatchaturian geschrieben haben können. Na, also da ist der Einfluss nicht zu überhören. Das ist ein großes Ballett, und davon gibt es eben eine Suite, die eine halbe Stunde dauert. Wir spielen allerdings nur 3 Sätze daraus, aber 3 sehr typische Sätze daraus, sehr aussagekräftige. Für mich auch insofern etwas Besonderes, da ich zwar immer wieder mal jetzt in den jüngsten Jahren auch immer wieder mal armenische Musik dirigiert habe, aber nicht Khatchatryan. Also Khatchatryan liegt schon relativ lange zurück, Spartacus, Gainé, auch Mascarade. Ich habe eine Zeit lang das oft dirigiert, als Gast bei verschiedenen Sinfonieorchestern. Und dann war so eine Pause für Gainé, Spartacus und jetzt heute wieder. Zum Ballett Marmar, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, ein Märchen, eine, wie soll ich sagen, ja, vielleicht gut gegen böse, könnte man das auch sagen, und dass die Liebe natürlich gewinnt. Es ist dieser zeitlose Kampf, ja, des Lichts gegen den Schatten, gegen das Düstere, und Marmar ist eben eine wunderschöne junge Frau, die einen armen Hirten liebt, und er liebt sie auch zurück, und da gibt es eben einen ganz brutalen, ganz bösen Herrscher mit seinen Schergen und so weiter, der will die Marmar für sich haben. Ne? Und es gibt dann auch viel Kampf, und der Hirte besiegt den Drachen, der böse Herrscher gibt ihm eine Aufgabe, von der er überzeugt ist, dass der Hirte nicht zurückkommt, nicht lebendig zurückkommt. Er kommt aber lebendig zurück, und am Ende gibt es dann die Finale sozusagen, den finalen Kampf, und Marmar sagt dem Herrscher auch, dass sie auf jeden Fall dem Hirten gehört, diesem Hirtenjungen gehört ihr Herz, und sie wird niemals und unter keinen Umständen mit ihm sein. Und am Ende gewinnt eben die Liebe. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die da dem Ballett, dieser Musik, deren Teil wir heute spielen, zugrunde liegt.
Das ist eine armenische Märchengeschichte sozusagen, oder ist es kaukasisch eher, also findet man das überall?
Nee, das ist armenisch, sicher, weil die Namen Aramä und Marmar, das sind armenische Namen. Ich zumindest weiß ich nichts Gegenteiliges. Also.
Was macht Hovhannissian mit der Thematik, also ein Hirte, ein Held ist eine Hauptrolle? Gibt es Hirtenmusik? Also da müsste eigentlich auch eine Duduk vorkommen.
Dudu kommt aber hier in der Suite nicht vor. Was er macht, zum Beispiel, da gibt es dieses, wir spielen ein Adagio und da denke ich jedes Mal so an die wirklich Liebe, große Liebe. Übrigens, Adagio ähnlicher Art gibt es ja auch bei Khachaturian, dann natürlich in seinen Balletten, eins davon spielen wir auch hier, da wird auch die Liebe besungen und das meinte ich unter anderem auch damit, dass manches bei Hovhannisyan hätte theoretisch auch von Khachaturian stammen können.
Hovhannisyan hat, glaube ich, auch einige Stücke geschrieben, die waren sehr sowjetisch, die waren für Lenin oder irgendwie politisch. Khachaturian hat es auch hier und da mal wenig gemacht.
Auch Shostakovich und Prokofjew sogar.
Sowieso, ja. Und das hat man ihm auch immer vorgeworfen. Also, aber wie ist die Diskussion heute über diese sowjetische Zeit? Also jetzt unter diesem Aspekt, dass die Künstler so Auftragswerke gemacht haben, die mussten sie halt für die Partei oder für irgendeinen Parteitag oder für ein Jubiläum schreiben. Und wie ist die Diskussion musikalisch? Weil Khachaturian ist so dominant, sozusagen der Vater der modernen armenischen Musik. Und wir kennen es aus Ungarn, wir kennen es vor allem aus Finnland. Man muss irgendwo anders als Sibelius sein. Ist es ist es in Armenien gewisserweise auch so gewesen? Also ich weiß nicht, Mansurian, Teternian, sie haben vieles ganz anders gemacht.
Ja, es gibt natürlich, also in der Generation von Edgar Hovhannisyan zum Beispiel gab es auch Alexander Harutyunyan, das war auch ein wunderbarer Komponist. Übrigens, von ihm kennt wahrscheinlich fast jeder das Trompetenkonzert. Ne? Also für die Trompete, das ist so deren Standardrepertoire und das Paradestück. Also jeder Trompeter kennt das und hat das mal gespielt, so ungefähr. Es gibt dann den Avet Derterian, den Sie jetzt genannt haben. Es gibt dann Tigran Mansurian, der noch lebt. Er ist jetzt so um die 80, glaube ich. Ich habe ihn jetzt auch in jüngster Zeit ein paar Mal getroffen. Er kam zu meinen Konzerten in Armenien, beispielsweise jetzt in vergangenem Jahr. Und die schreiben alle, die haben eigentlich jeder sein musikalisches Idiom gefunden, ne? Jeder seins. So. Also diese Dominanz, diese Vaterfigur Khachaturian, klar beeinflusst irgendwo vielleicht unterbewusst, aber es hat sich sehr viel auch anders entwickelt. Auch beispielsweise Vache Sharafian, dessen Musik wir heute spielen. Ich werde jetzt sehr bald, in etwa 2,5 Wochen, dirigiere ich eines seiner Ballette. Das wird armenische Premiere sogar sein. Und das ist auch, hat eigentlich gar nichts mit Khachaturians Ausdrucksweise zu tun. Ne? Also die armenische Musik ist schon sehr, sehr vielfältig und hat sich dann letztlich in verschiedenste Richtungen entwickelt. Ich habe zum Beispiel einen Namen jetzt gar nicht genannt, Eduard Mirzoyan. Das war einer der begabtesten, der war jahrzehntelanger Komponistenunion oder wie sagt man das, der Komponistenverband, der armenische. Er war der sozusagen ja Vorsitzende dessen. Und was Sie gesagt haben, das, was Sie jetzt vorhin meinten mit der sowjetischen Periode, meines Wissens wird das gar nicht groß diskutiert oder überhaupt nicht. Eben genauso wenig diskutiert wie beispielsweise bei Schostakowitsch. Er hat ja auch einige solche Auftragswerke oder egal wie man das nennt, so Parteiwerke oder Lenin und so weiter. Also seine zum Beispiel zweite, dritte Symphonie werden ja nur gespielt, wenn man den gesamten Zyklus spielt, beispielsweise. Und es gibt noch einige andere Werke. Bei Khachaturian ist ähnlich. Es gibt Sachen, die einfach praktisch ausgeblendet sind, sozusagen. Ne? Die spielt kaum jemand, weil das wirklich diese Auftragswerke waren, ne? Zu besonderen Partei oder was auch immer, Staatsanlässen. Genau, aber Khachaturian war, wie gesagt, auch gegen Ende seines Lebens, ähnlich wie Schostakowitsch, er war schon auch so eine Art mächtige Figur, unantastbar und unangreifbar. Er wurde dann auch vom Staat, also vom sowjetischen Staat, sehr dann hochgehalten und er wurde mit allen Preisen und Prämien oder wie das heißt, also mit diesen ganzen, zum Beispiel wie Volkskünstler der UdSSR oder ich glaube, er hat sogar diese Lenin-Prämie bekommen, wenn ich mich nicht irre. Das war so eine Art wie Nobelpreis, ja, so ungefähr. Also wenn ein Künstler oder Wissenschaftler diese Lenin-Prämie bekommen hat, das war in der Sowjetunion, es gab keine höhere Auszeichnung, sagen wir so.
Es war ja in gewisser Weise auch gewünscht, dass die Musik so eine nationale Farbe hat von den einzelnen
unbedingt,
Republiken.
Ja.
Insofern passte er da besser rein als jemand wie Prokofjew, der aus dem Westen kam und Moderne gemacht hat.
Das passte auf jeden Fall, das war gewünscht, das war auch von Seiten des Zentrums, also Moskau, gewünscht, dass die Teilrepubliken, es waren ja 15 Republiken, ne, inklusive der russischen Republik, die war ja die größte, dass nationale Schulen, nationale Farbe, Kolorit, dass das unbedingt sich entfaltet, dass sich das entwickelt, dass sich das vertieft und das wurde auch gefördert. Und Khatchatryan passte da eigentlich ideal in dieses Bild. Übrigens ähnlich wie Literatur. Ne? Also jede von den Republiken, man hat da sehr die Schriftsteller gefördert und so weiter, auch in eigener Sprache, eben zum Beispiel im Falle Armeniens, armenische Literatur. Und generell die Bildung, das war ja eine der stärksten, sagen wir, Seiten des sowjetischen Selbstverständnisses, der Staat. Bildung wurde enorm hochgehalten und alles, was mit Bildung, Entwicklung und so weiter, Künste und natürlich konnten sie nicht, durften sie nicht gegen den Staat gerichtet sein. Das ist völlig klar, das war so ein Axiom, darüber wurde gar nicht diskutiert, aber an sich generell, dass die Bevölkerung möglichst gebildet ist, möglichst viel Wissen hat und möglichst viel in die Konzerte, Opern, Ballette, Theater, Schauspiel und so weiter, Literatur, das wurde zentral sozusagen gesteuert. Ich kann mehr sagen, also in der Sowjetunion, egal wohin, zu wem man kam, in die Wohnung oder in ein Haus, auch sogar arme Familien hatten alle immer volle Bücherregale, also Bücher, Buchläden. Die gab es überall und die waren wirklich prall gefüllt. Und dass man liest, dass man Bücher liest, das war so selbstverständlich, dass man darüber gar nicht nachgedacht hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, nicht nur in Armenien, aber auch in anderen Orten, Städten der verschiedenen Republiken, im Baltikum oder in Russland oder in Weißrussland, in Asien. Man hat überall im öffentlichen Nahverkehr oder in der Metro gab es ja in vielen Hauptstädten der Republiken, praktisch alle saßen mit Büchern und alle haben gelesen wie verrückt. Also das war auch so ein Merkmal der sowjetischen Epoche.
Der große Unterschied, glaube ich, ist, und das gerade bei Armenien, genauso wie bei Georgien, wichtig, die Religion ist eigentlich Bestandteil der Kultur. Viel mehr noch, also hier in Deutschland ist es auch so, wenn man an Bach und weiß ich was denkt. Ja.
Aber nicht jetzt. Ne?
Aber es ist viel jünger sozusagen. Ja. In Armenien ist es viel älter. Und das finden wir ja, wenn wir nicht ganz tief graben bei Khatchaturian oder auch bei vielen anderen, nicht unbedingt.
Ja.
Und das unterscheidet ihn vielleicht auch von den jüngeren Komponisten wie Vachil Shadafyan, der sogar Lehrer war innerhalb der Kirche und Kirchenmusik unterrichtet hat.
Ja, ich meine, wir müssen bedenken, dass Komitas, das ist wirklich so eine Art, wie soll ich sagen, ein Quell der Inspiration, nicht nur in der Musik, aber vor allem in der Musik für Armenier, das ist so eine legendäre Figur, das ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch, Persönlichkeit gewesen, der hatte sogar einen Kirchenrang gehabt, ne? Komitas Vartapet, sagt man, ne? Vartapet Komitas, das ist so dieser Kirchenrang, Vartapet. Und die Religion spielte sogar, ich kann Ihnen das bestätigen, in der Sowjetzeit, Sowjetunion war ja atheistischer Staat offiziell, und dennoch in Armenien kannte ich zumindest keine Kinder, die nicht getauft waren. Also wir wurden alle getauft und das in der wirklich tiefsten sowjetischen Zeit, in der keiner, also wenn jemand erzählt hätte, dass die Sowjetunion in 15, und 20 Jahren gar nicht mehr existiert, das hätte kein Mensch geglaubt. Das war vollkommen ausgeschlossen. Ne? Und in dieser Zeit, wie gesagt, armenische Kirchen waren voll. Die Leute, wir sind auch, unsere Mutter zum Beispiel hat meine Schwester und mich, kleine Kinder, wir sind sehr regelmäßig in die Kirche gegangen, auch die Kerzen angezündet und so weiter. Und es gibt dann neben der Hauptstadt Echmiadzin, das ist so eine für Katholiken Vatikan und das für Armenier ist Echmiadzin, das ist das Zentrum, Sitz der armenischen apostolischen Kirche weltweit und das ist der Katholikos, das ist so wie Papst für die Katholiken, das ist für Armenier eben das Oberhaupt der gesamten armenischen Kirche und dort auch alle diese kirchlichen Rituale von der Taufe bis auch Hochzeit, Vermählung und so weiter und viele, viele so andere, auch zu bestimmten religiösen Feiertagen. Die Leute haben das alle gemacht und wir hatten viele, unsere Kreuze auch haben wir angehabt. Das hat man natürlich jetzt nicht so sehr, das hat man nicht raushängen lassen, ne? Nicht plakativ oder irgendwie so, aber wir wussten, dass es so ist. Man hat, also der Staat, das Zentrum, wohlwissend, also das verstehe ich heute, damals war das noch nicht so eigentlich klar, aber jetzt im Nachhinein, im Rückblick verstehe ich, dass das offenbar sehr klug war vom Zentrum, das nicht sozusagen auszulöschen oder nicht versuchen, das um jeden Preis zu verbieten, zu verbannen, weil die wussten einfach, dass Armenier Teil des armenischen Selbstverständnisses und der Identität ist die Kirche. Und das wurde geduldet, vom Staat wurde geduldet. Natürlich ist es klar, die wurden teilweise beobachtet und in der Kirche, unter den Kirchenleuten, gab es natürlich Mitarbeiter des sozusagen Inlandsgeheimdienstes oder die einfach Informationsträger oder wie man die nennt. Und dennoch gab es, das wurde weder sanktioniert, noch wurde jemand dafür getadelt oder so. Natürlich wusste jeder, dass die Leute eben in die Kirche gehen. Also vieles, vieles von diesen Traditionen wurde über den gesamten Zeitraum 20. Jahrhundert in Armenien hochgehalten. Und das ist bis heute noch so. Also Hochzeit ohne eine kirchliche Trauung, das ist nahezu, auch heute ist es fast nicht denkbar in Armenien.
Und wie ist es dann in der Musik? Also spielt ja von den Themen her bei den sowjetischen Komponisten armenischer Kultur nicht so eine Rolle wie jetzt doch, glaube ich, sehr deutlicher.
In der Sowjetzeit nicht, ja. Das ist dann wieder offizielle Kunst und da hat die Religion nicht so eine Rolle gespielt. Aber jetzt wieder, ja, auf jeden Fall.